Ich weiß gar nicht, wisst ihr, aber manchmal, ich höre uns selber zu und muss dann doch irgendwie schmunzeln. So, hey, es kommt nicht drauf an, ob du zum Bodensee in Urlaub gehst oder nicht. Wow. Wisst ihr, was für ein unfassbar großer Teil dieser Welt gerne mal am Bodensee im Urlaub wäre? Und es rückt so die Maßstäbe ein bisschen zurecht, mit denen wir leben. Ja? Wir haben manchmal ganz extrem verschobene Maßstäbe. Dieses Jahr habe ich mich entschieden, diese Sommerserie, diese Urlaubsserie dem Thema Leid zu widmen. Und es war riskant, das wusste ich. Zum einen, weil es vielleicht nicht für jeden so der beste Zeitpunkt ist. Klammer auf, wann ist es das dann? Klammer zu. Und zum anderen, weil es ganz, ganz, ganz viele von uns persönlich betrifft. Und das merke ich an den Rückmeldungen, an den Mails, an den Nachrichten, an den WhatsApps, was ich so alles bekomme als Reaktion auf diese Predigten. Und mir ist das ganz arg wichtig, ich möchte es einfach immer wieder auch betonen, und habe das in den anderen Predigten mehr nebenher und möchte jetzt aber ganz zentral betonen, wir machen diese Serie nicht, weil ich alle Antworten habe. Wir machen die nicht, weil ich mit einer perfekt durchdachten, logischen Theologie komme, die dir jetzt Leid erklärt. Wir machen diese Serie, weil ich selber ein Betroffener bin, weil ich selber mittendrin stehe in diesem Thema und nicht vergangen, sondern wirklich mittendrin. Und ich habe unendlich viele Fragen. Ich habe Fragen an Gott, ich habe Fragen an das Leben, ich habe Fragen an das Leid, Fragen an mich selbst. Ich habe unfassbar viele Fragen. Und dennoch gehe ich auf diese Bühne mit diesem Thema, weil ich mich als ein Zeuge verstehe. Ich möchte Zeugnis geben davon, wie meine Familie, wie wir mit diesem Thema leben, wie wir mit diesem Thema umgehen, wie wir dennoch oder mittendrin in diesem Leid mit Gott auskommen. Wir möchten Zeugnis sein von diesem Leben mit Gott. Und ob das dann jetzt theologisch aus deiner Sicht komplett korrekt ist oder nicht, du darfst mir gerne schreiben. Du darfst mir gerne Rückmeldung geben. Du darfst mir gerne deine Ansichten mitteilen. Und ich lerne gerne dazu. Ich bin ein Lernender mein Leben lang schon. Aber mein Anspruch ist es nicht, eine perfekte Theologie zu geben, sondern dich einzuladen. Wenn es dir geht wie mir, wenn es dir so geht, dass du mitten im Leid stehst, dass du auch leidest, dann möchte ich dich einfach einladen. Schau auf mein Leben und vielleicht ist etwas dabei, was dich motiviert, dran zu bleiben. Vielleicht ist was dabei, wo du sagst, hey, wow, ja, das gibt mir nochmal Hoffnung, das gibt mir wieder Auftrieb, das gibt mir wieder Kraft, dran zu bleiben. Das ist Sinn und Zweck, warum ich diese Serie mache und warum ich diesen Sonntag heute mache. Vater, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Jesus, du hast es uns so fest versprochen. Zwei oder drei würden reichen und wir sind so viel mehr und du bist mitten unter uns. Und ich bete jetzt, dass dein Geist uns berührt, dass dein Geist in unser Herz hineinspricht und etwas in Gang setzt. Ob das Antworten sind oder mehr Fragen, Herr, das, was du möchtest, das soll geschehen. In deinem Namen. Amen. Ich bin letzte Woche eingestiegen in das Buch Hiob. Und das Buch Hiob, das hinterlässt unendlich viele Fragen. Also da sind so viele Aspekte in diesem Buch drinnen, wo du einfach liest und denkst, hä? Und es geht mir auch so, obwohl ich es schon sehr oft gelesen habe und viel darüber nachgedacht habe, bleibt viel offen. Aber es gibt schon ein paar Punkte, die sind klar, die sind eindeutig und die kann man einfach mitnehmen. Was wir gelernt haben, ist, Hiob war stinkreich, er war Multimilliardär und er war nicht verschont von Leid. Er lebte mit Gott, er hatte ein ehrfürchtiges Leben vor Gott. Gott selber sagt, hey, jawohl, du machst es richtig und trotzdem trifft ihn unsägliches Leid. Und da ist so manches dabei, wo du sagst, jo, da finde ich mich auch, das habe ich auch schon erlebt. Und dann ist die Summe des Leides von Hiob, die dich einfach umhaut. Wo du wirklich denkst, so, wow, kann ich nicht, ist mir zu viel, komme ich nicht mit. Wir Menschen sind so drauf, dass wir Leid meiden. Wir möchten es gerne umschiffen. Wir möchten ein Leben ohne Leid führen. Und das ist was völlig Normales, das ist was absolut Natürliches, dessen brauchst du dich auch nicht schämen. Das ist absolut normal, dass wir um dieses Leid versuchen, irgendwie drumherum zu kommen. Das Problem ist nur, es wird dir nicht gelingen. Irgendwann in deinem Leben, vielleicht schon ganz, ganz früh, vielleicht ganz, ganz spät, aber irgendwann in deinem Leben bist du mit Leid konfrontiert. Und das große Problem an Leid ist, dass es in der Regel unvorbereitet kommt. Dass es dich zu einem Zeitpunkt trifft, wo du nicht damit rechnest. Selbst wenn du ein super ängstlicher Mensch bist und vor allem irgendwie Angst hast, dann ist der Moment des Leides für dich trotzdem überraschend. Und es ist sowas, wo du kannst damit kaum umgehen. Es gibt etwas, das haben Psychologen lange untersucht, das steckt in jedem von uns Menschen drin, das ist die Angst vor Unbekanntem. Also wir Menschen ticken so. Ja? Das, was wir nicht kennen, das, was wir nicht wissen, das, wo wir einfach nicht einordnen können, das macht uns erstmal Angst. Und das kannst du ganz praktisch mal nachvollziehen. Nur kurze Frage, wer von uns ist schon oder noch Eltern? Also hat ein Kind. Ah, okay, ich muss so fragen. Gut, ein Phänomen, du kannst, wenn du keine hast, frag nachher mal die, die jetzt gestreckt haben. Es gibt Dinge im Leben, die sind absolut natürlich, die hat jeder von uns schon erlebt. Das ist so Bauchschmerzen oder Erkältung, Schnupfen. Nichts Schlimmes, außer du bist ein Mann. Okay, können wir einsortieren? Haben wir schon erlebt? Kennen wir? Jetzt lass das dein Kind bekommen. Wow. Das macht was mit uns Eltern. Es ist ein popliger Schnupfen, es ist ein Husten, es ist Bauchweh, was du schon x-mal hattest. Aber bei deinem Kind kannst du es nicht einsortieren. Bei deinem Kind kannst du es nicht greifen und du weißt einfach nicht, was es ist. Und es macht dir Angst. Und hey, das hat mich mal richtig weggeflasht. Da war Leonie, unsere Erste, die war noch so ganz super, super klein, vielleicht 4, 5 Wochen alt, wo sie ihren ersten Schnupfen hatte. Und ohne Schwein, heute kann ich lachen drüber, aber ich lag daneben in meinem Bett und habe mich echt gefragt, ob die das überlebt. So klingen doch keine Babys. Angst vor dem Unbekannten. Und weil das so ist, das gibt es so situativ, aber das gibt es auch aufs ganze Leben bezogen. Dass wir wirklich mit unserem Leben einfach diese Angst haben, wenn wir nicht wissen, was kommt. Und weil das so ist, fangen wir an zu planen. Wir planen unser Leben. Wir teilen unser Leben in Schritte ein und fangen an, das Leben aufzubauen. Zum Beispiel planen wir Beziehung. Ja, wir überlegen uns, will ich Single bleiben? Möchte ich einen Partner haben? Wenn ja, was für einen? Und wir planen das Thema Beziehung. Oder wir planen Urlaube. Also haben wir gerade darüber gesprochen, so Urlaube ist irgendwie was Cooles, viele Leute beschäftigt es mehr, manche ein bisschen weniger, aber wir planen das. Wo willst du mal gewesen sein? Was ist dein Traumland, wo du mal einmal im Leben gewesen sein möchtest? Wir planen Geld, wir planen einen Job, wir planen irgendwie ein Umfeld, in dem wir gut Geld verdienen, um uns diese Dinge zu ermöglichen. Manche von uns planen das Auto. Also weil sie ein bestimmtes Auto haben, das sie mal irgendwann gefahren haben möchten oder besessen haben möchten oder wie auch immer. Und dann gehen wir weiter, dann planen wir Familie. Wir machen uns Gedanken, möchte ich Kinder? Wenn ja, ein Kind, 2, 3 oder wie auch immer. Und wir planen Familie. Und dann kommt natürlich sofort bei Familie das Thema Haus. Gut, wir sind Schwaben, wir denken vorher, gell? Man baut erster Stall, da holt man Schäfler. Ja, aber auf jeden Fall denken wir über das Thema Haus nach und wir planen das. Und manch einer von uns ist ganz weitsichtig, der plant schon die Altersvorsorge. Nachdem das Auto gekommen ist, überlegt man, welcher Rollator es sein soll. So. Und dann haben wir unser Leben geplant. Und wir schauen auf unser Leben und wir sagen, ja, ja doch, entspricht zu dem, was ich mir vorgestellt habe, ist cool. Und aus unserem Plan machen wir ein Ziel und wir machen ein Konzept. Wir sagen, danach baue ich jetzt mein Leben auf. Und dann gibt es natürlich die Leute, die planen jetzt nicht so wild, sondern die sagen einfach, ah, ich guck mal, was kommt, irgendwie wird es schon gut gehen. Und ganz ehrlich, dann machst du nichts anderes, du baust nur mit einer anderen Karte. Du weißt vielleicht noch nicht, was draufsteht, aber du machst genau dasselbe. Du baust dir dieses Haus. So weit, so gut. Läuft. Mehr oder weniger. Den einen strengt es an, beim anderen hast du das Gefühl, das baut sich irgendwie von alleine, du bist ein bisschen neidisch und so, aber irgendwie läuft das Ding schon. Und dann kommt dieser eine Moment, dieser eine einzige Moment, der Anruf von deinem Doktor oder deine Personalabteilung bittet dich zum Gespräch. Die WhatsApp von einem Freund: Hey, wir müssen reden. Irgend so ein Moment kommt und rüttelt an deinem Kartenhaus. Manchmal ist es der Wind des Lebens. Das steht sinnbildlich für etwas, was du nicht greifen kannst. Etwas, wo du einfach merkst, boah, in meinem Leben, da hat es irgendwie ganz schön wilde Stürme. Und jetzt fangen die Leute an und wie wild. Aber hey, da war doch, und die Karte, und ich musste, aber der Wind und... Und sie verzweifeln an diesem Hausbau. Es kann sein, dass dir das schon mal passiert ist. Vielleicht hast du so einen Moment schon mal erlebt. Und jetzt horch mal in dich selber rein. Was fühlst du in diesen Momenten? Was ist es eigentlich, was dieses Leid wirklich macht mit uns? Was geschieht in diesen Momenten? Angst vor der Zukunft. Hey, das Kartenhaus, da hatte ich eine Vorstellung. Da hatte ich doch eine Idee. Da wusste ich, wo es hingehen soll. Da wusste ich, was ich mit 40, was ich mit 60, was ich mit 70 zu tun habe. Da hatte ich eine Sicherheit. Aber jetzt? Hey, wie wird das sein? Wird diese Krankheit jemals weggehen? Wenn ich diesen Job jetzt nicht mehr habe, habe ich dann noch genug Geld für die nächste Karte? Wie kann ich damit leben, wenn dieses Haus nicht mehr steht? Und diese Unsicherheit macht uns fürchterliche Angst. Und jetzt stell dir vor, das passiert nicht dir. Das passiert jemand anderem. Einem Menschen da im Umfeld. Irgendjemand, den du kennst, den du kennst, den du kennst, dem passiert das. Jetzt sollten wir eins wissen über diese Momente, wenn dieses Kartenhaus zusammenstürzt. Du kannst sagen, das ist ja jetzt alles Fantasie, das passiert in unserem Kopf, wenn dieses Kartenhaus einstürzt. Das stimmt nur nicht. Weil in erster Linie passiert, wenn dieses Kartenhaus einstürzt, etwas mit unserem Herz. In dem Moment, wenn das Kartenhaus einstürzt, ist dein Herz am offensten in deinem ganzen Leben. Und das sind die Momente, wo unser Herz am empfänglichsten wird. Am empfänglichsten für Verletzung. Am empfänglichsten für Missbrauch. Am empfänglichsten aber auch für Gott. Nicht umsonst heißt es, Not lehrt beten. Oder Menschen müssen erst ganz unten ankommen. Seht ihr, ganz unten, das Haus liegt, müssen ganz unten ankommen, bevor ihr Herz überhaupt in der Lage ist, Gott zu empfangen. Das heißt, dieser Moment ist super brenzlig. Es kann ganz, ganz viel Blödes passieren in dem Moment, aber es kann auch deine Chance des Lebens sein. Die Frage ist, was passiert jetzt mit dir und deinem Herz und deinem Umfeld? Leid, wie kann ich für andere da sein, die in so einem Moment drinstecken? Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es heute noch so, obwohl ich relativ souverän mittlerweile bin im Umgang mit Menschen. Aber wenn ich erfahre, dass jemand so richtig Leid erlebt gerade, mein allererster Gedanke Shit, was soll ich sagen? Wir haben Angst davor, dieser Person zu begegnen, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen in so einem Moment. Und so ging es dem Hiob. Er hatte drei Freunde. Hiob hatte drei Freunde, Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naama. Als sie erfuhren, welches Unglück über ihn hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam, ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um Hiob ihre Anteilnahme zu zeigen und ihn zu trösten. Doch als sie Hiob von Weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, brachen sie in Tränen aus. Laut klagend zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie 7 Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Hey, der Weg von den Freunden zu Hiob ist lang. Wenn du das mal in der historischen Karte dir anschaust, die haben dann ganz schön langen Weg auf sich genommen und waren gemeinsam unterwegs. Und ich stelle mir ja Bibel immer praktisch vor. Was meinst du wohl, was die auf dem Weg zu Hiob besprochen haben? Ja, was sagt man da? Wie reagieren wir? Was machen wir? Und sie schmieden Pläne, und ich kenne das so gut. Mir ging das zweimal im Leben so, dass ich jemanden mit einer relativ frischen Krebsdiagnose in Tübingen besucht habe. Das ist jetzt kein weiter Weg, aber doch ein Weg. Und ich saß im Auto und habe mir alles zurechtgeschnitzt, was man so sagt. Kennst du vielleicht auch so diese Gedankendialoge, die man schon mal vorbereitet? So, und dann kommt der Moment und du siehst es und du denkst einfach nur, oh. Sieben Tage sagen sie nichts. Jetzt endet das Buch Hiob nicht dort. Das ist erst das zweite Kapitel. Es geht mit Kapitel 3 weiter. Das ist eine Logik in dem Buch, finde ich cool. Und es beschreibt etwas, was so urmenschlich ist. Diese drei Freunde haben ein Bedürfnis in sich, das du bestimmt auch kennst. Dieses Bedürfnis, Leid zu lindern. Du siehst jemanden, du erlebst jemanden, der in Leid steckt, und dein tiefstes Bedürfnis ist, lass mich irgendwas machen, irgendwas sagen, irgendwas unternehmen, um dieses Leid zu lindern. Hey, und dieses Bedürfnis, das ist gewaltig. Das ist urgewaltig. Und sie fangen an, mit ihm zu reden, mit einer Annahme, vielleicht kennst du die auch, mit der Annahme, dass wenn man mal weiß, woher Leid kommt, Leid geringer wird. Vielleicht hörst du dir die Predigt später nochmal an und nimmst diesen einen Satz raus und denkst mal drüber nach. Wird Leid wirklich geringer, wenn wir wissen, woher es kommt? Nur als Frage. So, nun beginnt Eliphas, der Älteste. Hey, und der Mann, der hat Druck. Der hat einen gewaltigen Druck. Den verstehst du nicht, vielleicht nicht sofort, wenn du das liest. Aber es heißt, Eliphas kam aus Teman. Und Teman ist eine Stadt in Edom. Und jetzt denkst du, Edom, ja, und irgend so eine Region halt. Nein, es ist nicht irgendeine Region. In Edom waren die Menschen besonders weise. Ihr Problem war, sie hatten menschliche Weisheit. Und sie sind mit ihrer menschlichen Weisheit in den Zweikampf mit Gott gegangen. Und sie haben ihre menschliche Weisheit gegen Gottes Weisheit gestellt. Und es heißt später, dass Edom dafür bestraft wurde wie Sodom und Gomorra. Also aus diesem Edom kommt er. Das ist sein gedanklicher, theologischer Hintergrund. So, und jetzt fängt er an zu reden und er sagt, hey, ich habe lange, lange, lange Erfahrung gemacht. Ich habe Gott erlebt. Ich habe Erfahrungen gemacht. Gott ist ein Gott der Prinzipien. Gott bleibt sich treu. Der ändert sich nicht. Wow. Respekt. Theologisch auf jeden Fall eine Eins. Super. Gott hat Prinzipien. Er ändert sich nicht. Das stimmt. Und er sagt, hey, es gibt das Prinzip der Sünde. Wenn du in deinem Leben Sünde hast, dann wird diese Sünde irgendwann Leid hervorrufen, in irgendeiner Art und Weise. Und er zieht den Rückschluss und er sagt, beseitige die Sünde und das Leid wird auch gehen. So, irgendwie hat er recht. Ihr werdet merken, das ist ein Problem, dass er recht hat. Dahinter steckt aber ein gedanklicher Ansatz, der sagt, du bekommst, was du verdienst. Gott sei Dank ist es nicht so. Das ist aber sein Ansatz. So, der zweite Freund, Bildad aus Schuach. Er sagt, hey, ich bin ein gläubiger Mann. Immer spannend, wenn das jemand betonen muss. Wenn du doch mehr beten würdest, mehr Bibel lesen, dann müsste auch das Leid weggehen. Er sagt nichts anderes als, dein geistliches Leben ist zu schwach. Du musst geistlich mehr Gas geben. Du musst in dieser Beziehung zu Gott, in deiner Frömmigkeit mehr tun. Dann wird sich das auf Leid auch positiv auswirken. Wenn nicht, stimmt was nicht mit dir. Und Bildad hat irgendwie recht. Die Bibel ist voll von Zusagen, von Heilung, von Segnungen, von Gottesbegegnungen. Das stimmt alles, was er sagt. Aber dahinter steckt ein Gedanke, den wir offenlegen müssen und kapieren müssen. Denn es ist der Gedanke, dass Frömmigkeit auf unser himmlisches Konto einzahlt. Also beten, 2 Taler im Himmel. Abendmahl, 3 Taler im Himmel. Spenden, ganz besonders, wenn du Schwabe bist, 4 Taler im Himmel. So, und jetzt muss dein Konto voll genug sein, damit du dir was davon kaufen kannst. Das ist die Vorstellung dieser Theologie. Und der dritte Freund, der jüngste, ist Zophar aus Naama, der ermahnt erstmal Hiob. Er sagt, hey, Gerechtigkeit kommt von Gott. Und Gott stellt immer Gerechtigkeit her, aber wir müssen den ersten Schritt gehen. Du musst was tun, damit Gerechtigkeit entsteht. Und dann wird sofort die Bibel bemüht, um diese theologische Position zu unterstreichen. Das ist wie Mose. Mose musste den Stab nehmen, musste gegen den Fels klopfen und erst dann kam Wasser raus. Und Gott hätte ja auch so sprudeln lassen können, aber ohne diesen Stab ging nichts. Also du hast den ersten Schritt zu tun, mach das und dann kommt es endlich gut. Mhm. Hast du mal mit jemandem geredet, der einen Burnout hat? Ich habe neulich, das ist fast schon Humor, habe ich eine Ausarbeitung gelesen, den 10-Punkte-Plan im Burnout. Ich muss richtig lachen drüber, weil wenn du im Burnout 1 Punkt hinkriegst, ist es schon geil. Über 10 denkst du gar nicht erst nach. Wie reagiert jetzt Hiob? Er sagt, wie oft habe ich das schon gehört? Ihr seid alle wirklich schlechte Tröster. Haben die windigen Reden nun ein Ende? Was reizt dich so, dass du mir derart widersprechen musst? Wenn ihr an meiner Stelle wärt, hier könnte ich daherreden wie ihr. Ich könnte euch auch schöne Reden halten und selbstgerecht den Kopf über euch schütteln. Stattdessen würde ich aber versuchen, euch Mut zuzusprechen und würde mit Trost nicht sparen. Doch meine eigenen Worte können meinen Schmerz nicht lindern. Und wenn ich schweige, hilft mir das auch nicht weiter. Oder ganz kurz zusammengefasst, ich bin am Arsch. Ich kann nicht mehr. Ich habe genug gehört. Irgendwie trifft das alles bei mir nicht zu und ich habe keine Kraft mehr. Ich kann nicht mehr. Und ich finde es mega cool, im Umgang mit anderen liefert uns das Buch Hiob 4 No-Gos. Das wäre jetzt sowas zum Notieren oder gleich abfotografieren oder so. Wäre mega cool, wenn du dir das mitnimmst aus der Predigt. Das erste No-Go ist Interpretieren. Interpretiere nicht die Leitsituation des anderen. Hey, wenn jemand kommt und dir erzählt, dass seine Frau sich gerade von ihm getrennt hat und du sagst, ja, wundert mich gar nicht bei deinen Klamotten. Also, boah, nee. Interpretiere nicht die Situation des anderen. Das zweite, moralisieren. Das hättest du nicht tun dürfen. Ja, das ist diese Ausgangsbasis, dieser Gedanke, du bist doch selber schuld daran. Und jetzt sage ich dir mal, wo du moralisch daneben gelegen bist, Und dann kannst du überlegen, wie du zu handeln hättest. Das dritte ist generalisieren. Es geht doch jedem so. Hey, ganz ehrlich, komm, was, also, stell dich nicht an, jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder hat seine Last, jeder hat sein Leid, irgendwie müssen wir da alle mit klarkommen. Und das vierte ist bagatellisieren. Ja, das wird schon wieder. Das ist überhaupt nicht schlimm. Was, eure Ehe ist auseinandergegangen. Wie lange wart ihr zusammen? Ha, 2,5 Jahre. Ha, weißt du, da hast ja noch Zeit. Kannst einen neuen finden. Das sind 4 No-Gos, über die wir schmunzeln und leider so oft anwenden. Hiob macht eine richtig spannende Aussage. Ich habe keine Kraft mehr, um noch länger durchzuhalten. Ich habe kein Ziel vor Augen. Mein Kartenhaus ist eingestürzt, das mir Mut machen könnte, den Weg weiterzugehen. Ist denn meine Kraft so unerschütterlich wie ein Fels? Ist mein Körper etwa aus Eisen gemacht? Nein, ich bin völlig hilflos. Mir ist alles entrissen worden, worauf ich mich stützen könnte. Zu einem Freund, dem es schlecht geht, sollte man freundlich sein. Selbst dann, wenn er den Allmächtigen nicht mehr fürchtet. Er spricht Grenzsituationen an. Selbst dann, wenn dein Gegenüber nicht mehr glauben kann. Selbst dann, wenn es für dich offensichtlich ist, dass er im Clinch mit Gott ist. Überleg dir, wie du mit ihm umgehst. Diese 3 Theorien der Freunde, behaupte ich, sind heute noch gang und gäbe in Gemeinden. Die eine ausgeprägter als die andere, das hat ein bisschen mit der Kultur der Gemeinde zu tun, aber ich glaube, du findest diese 3 Positionen in der Gemeinde auch. Und das Spannende ist, wie geht Jesus damit um? Also das erste, Sünde in deinem Leben, er vergibt sie. Und er heilt die Menschen aufgrund ihres Glaubens und des Vertrauens und nicht erst nach einer Beichte. Zweites, das geistliche Leben. Ich habe gesucht, ich finde keinen einzigen Kranken, den Jesus konfrontiert hätte und gesagt hätte, jo, dein geistliches Leben sollte man mal anschauen. Keine einzige Situation. Aber was ich finde, eine Situation mit seinen Jüngern, deren Ziel es war, jemand anderem zu helfen. Die spricht er an. Also, hey, wie ist es mit eurem Glauben, wie ist es mit dem Vertrauen, wie ist es mit Beten, wie ist es mit Fasten, wie ist es mit eurem geistlichen Leben? Interessant, dort macht das. Nicht bei denen, die betroffen sind. Und zum Thema erster Schritt, den geht Jesus. Den nimmt er dir ab. Seine Message ist so eindeutig. Er sagt, hey, ich liebe dich mit deiner Sünde, unabhängig von deinem geistlichen Leben. Und ich gehe auf dich zu. So, die Frage, spielt das dann alles keine Rolle, wie wir leben? Doch, maximal, wenn du jemand bist, der einen anderen begleitet. Nicht, wenn du der Leidtragende bist, aber wenn du jemand begleitest, dann steht dir Sünde im Weg. Dann ist es ein Problem, wenn du kein geistliches Leben hast. Dann ist es ein Problem, wenn du den Schritt nicht gehst. Merkst du was? Die 3 Dinge sind richtig. Die Frage ist, für wen? Jesus fordert uns auf, wir sollen ihn vertreten. Hey, heute hier in Reutlingen 2025, in Münzingen, in Balingen, wo immer du gerade bist, du sollst Jesus vertreten. Dann handel so wie er. Reagier doch mal so wie er. Ich möchte noch auf das Ende vom Buch Hiob hinweisen. Nach 37 Kapiteln kommt Gott zum ersten Mal zu Wort. Er sagt auch was über uns Menschen. Dann aber redete der Herr mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm heraus: Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Und schon allein literarisch ist dieses Buch ein Meisterwerk und es ist so spannend im Detail. Da antwortet Gott und stellt eine Frage. Aha. Was jetzt? Hiobs Frage ist, warum lässt du Leid zu? Und Gott antwortet mit einer Frage und sagt, wer bist du? Wie oft sind wir wie hier? Wie oft denken wir, dass unsere Frage, die wir an Gott haben, das Wichtigste ever ist? Hey, und dass Gott doch uns eine Antwort schuldig ist. Wir sind doch in der Situation, also Gott, ganz ehrlich, wenn ich mit dir leben soll, dann erklär mir aber doch mal. Und Gottes Antwort ist, wer bist du? Wer bist du? Und das Spannende daran ist, Hiob findet erst raus, wer er ist in der Begegnung mit Gott. Jetzt stellt Gott 4 Kapitel lang Fragen. Eine nach der anderen. Lese zu Hause, es geht mir jetzt zu weit hier. Wird ein bisschen lang. Gott stellt Frage über Frage über Frage über Frage über Frage über Frage an Hiob. Hey, könnte es sein, nur mal als verrückte Idee, dass Gottes Frage an uns wichtiger ist als unsere an ihn? Welche Fragen stellt Gott dir heute? Wie wirst du leben, wenn sich deine Träume nicht erfüllen? Wie wirst du reagieren, wenn dir deine engsten Freunde oder deine Familie in den Rücken fallen? Warum gibst du auf, wenn ich dir gesagt habe, dass du mir vertrauen sollst? Was ist deine persönliche Antwort auf dein Leben, auf deine Gaben, auf deine Lebenssituation? Hey, das sind Fragen, die Gott dir heute stellt. Und es ist matchentscheidend, wie wir antworten. Da antwortet Hiob, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir zu, jetzt rede ich. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Hey, was bereut Hiob wirklich? Was bereut er in dem Moment? Hiob hat sich selber Gedanken gemacht. Er hat eine Vorstellung gehabt von Gott. Er hat eine Theologie aufgebaut. Er hat eine Logik aufgebaut. Er hat ein Bild von Gott aufgebaut. Er hat etwas kreiert, wie Gott zu sein hat. Er hat ein Kartenhaus zugegeben, ganz schön großes, nettes. Und er sagt, ich bereue, weil ich kannte dich nur vom Hörensagen, nur vom Überlegen, nur vom irgendwie nachdenken, aber jetzt bin ich dir begegnet und das macht den Unterschied. Ich glaube, Gottes größtes Interesse an uns ist eine Begegnung mit ihm. Gott stellt Fragen, weil er sich für die Antwort interessiert, weil er sich für dich interessiert. Gott hat ein Interesse an dir. Jetzt endet dieses Buch, Hiob wird wieder hergestellt und er bekommt doppelt so viel, als er hatte. Und das löst bei mir auch maximal Fragen aus, weil ich denke so, ja schön für ihn. Was ist mit den Menschen, deren Leid nicht endet? Was ist mit Menschen, wo es nicht doppelt ausgeht? Im Hebräerbrief steht eine ganz, ganz spannende Aussage. Das ist im zweiten Teil der Bibel. Er schaut schon weiter als das Buch Hiob. Und dort heißt es über eine große Menge von Glaubensmenschen. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut, denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Unsere Vorfahren betrachteten das Land, aus dem sie weggezogen waren, nicht als ihre Heimat. Dorthin hätten sie ja jederzeit zurückkehren können. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen und schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn für sie hat er seine Stadt im Himmel gebaut. Ey, Gottes größtes Interesse gilt dir. Eine Beziehung mit dir. Unabhängig deiner Lebenssituation. Und wisst ihr, einer der größten Fehler, die wir machen können im Leben, ist, dass wir davon ausgehen, wir müssten Gott nur irgendwie genug manipulieren, damit er unsere Karten wieder ins Spiel bringt. Du müsstest irgendwas tun, irgendwas Magisches, irgendwas Soziales, irgendeine Überzeugung leben, und dann wird Gott die Karte wieder bringen. Jesus sagt, hey, sei dir sicher, das Haus, das Gott mit dir baut, ist das Beste für dich. Aber er stellt dir eine Frage. Vertraust du mir auch dann noch, wenn deine Karte nicht vorkommt? Vertraust du mir immer noch, wenn es anders kommt? Und Gott wartet auf deine Antwort. Und das Krasse ist, er endet diese Bibel mit einer Perspektive. Er endet das, wie er sich uns vorstellt, mit einer Perspektive. Und er sagt, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Lass uns aufstehen am Ende dieser Predigt. Ganz egal, wie es dir gerade geht, ob du gerade happy bist, ob du gerade niedergeschlagen bist, du gerade dabei bist, jemanden zu begleiten oder selber im Leid stehst. Vater im Himmel, wir wollen dir Ehre geben. Ehre, die du verdienst. Herr, du hast den größeren Blick. Du hast die größere Perspektive. Du siehst so viel weiter, als wir es sehen. Vater im Himmel, und wir stehen hier mit unseren vielen, vielen Fragezeichen. Und deine Antwort ist eine Frage an uns. Vater, du möchtest von uns wissen, wie wir uns zu deinem Sohn stellen. Welchen Stellenwert wir ihm geben. Vater im Himmel, ich bete jetzt um ein Wunder. Herr, du siehst diese ganzen vielen Anfragen, die wir alle an dich haben, mit der Bitte um Wiederherstellung, um Heilung, um Begleitung, um was wir alles von dir wollen. Vater, ich bete jetzt um das größere Wunder, dass du uns begegnest, dass du unser Herz in deine Hand nimmst. Und es ganz sanft umhüllt. Vater, ich bete um Heilung unserer Herzen. Dass wir Ruhe finden in dir. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.